Die Technik im Herrenschutz ist für mich das kleinste Problem. Das große Problem ist das, was im Kopf der Halter und Halterin stattfindet. Denn wenn sie nicht wollen, wenn sie nicht schützen wollen, wenn sie es nicht einsehen, wenn sie nicht dran glauben, dass der Schutz funktioniert, hilft die ganze Technik nicht. Weil dann ist es egal, wie hoch der Zaun ist, welche Geräte man hat, dann bedienen sie es nicht richtig, stellen es nicht richtig auf, weil die innere Haltung fehlt. Und das ist für mich auch seit ein paar Jahren jetzt so mein Hauptthema, dass ich denke, wir müssen die Leute, die Tiere halten, dazu bringen, dass sie selber von sich aus sagen, ja, ich will meine Tiere schützen.
Der Wolfspodcast. Auf den Spuren unserer wilden Wölfe. Mit Naturfilmer Matthias Kais und der Journalistin Sabine Sebald.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wolfspodcast. Ich freue mich, dass du da bist, glaube ich zumindest, weil ich sehe dich hier auf dem Bildschirm. Matthias, hallo?
Ja, ich bin natürlich wieder startklar, Sabine.
Super.
Sei mir gegrüßt und auch ganz liebe Grüße an euch da draußen, ihr Wolfsfreunde, die uns so zu die Treue halten
ja.
und jede Folge verschlingen.
Ja, das,
ja, das
ist,
freut
das
uns natürlich sehr.
Ja, das müssen wir an dieser Stelle wirklich mal sagen. Nun können wir ja nun auf eine stattliche Anzahl von Podcast-Folgen schon zurückblicken. Und es ist wirklich so, ihr werdet immer mehr und ihr hört alle Folgen. Jeder von euch hört alle Folgen. Das finde ich sensationell. Deswegen macht das hier so viel Spaß für euch, diesen Podcast zu produzieren, auch heute wieder.
Genau, so ist es. Wir geben unser Bestes und heute haben wir einen ganz besonderen Gast, nämlich Kenny Kenner. Der ein oder andere kennt ihn vielleicht schon, weil er nämlich auch ein tolles Hotel hat, ein Bierhotel, Kenners Landlust. Und er ist aber auch Wolfsberater und ja, darüber sprechen wir heute mal so ein bisschen, was so seine Aufgaben sind, wie seine Erfahrung so ist. Und ich denke, das wird ganz interessant.
Vor allen Dingen ist Kenny sehr, sehr unterhaltsam. Mit ihm kann man sich ganz toll unterhalten und er hat unglaublich viel Spaß, mit Leuten zu arbeiten. Deswegen macht er auch diese geführten Wolfswanderungen bei sich zu Hause in der Görde, im Staatsforst Görde. Das ist in der Nähe von Lüchow-Dannenberg in Niedersachsen. Und es wird wirklich Zeit, dass auch ich Kenny Kenner mal kennenlerne, weil ich bin so gespannt. Ich habe ihn bisher immer nur im Fernsehen gesehen. Deswegen lass ihn uns begrüßen. Hallo, lieber Kenny. Und ja, schön, dass du da bist.
Ja, hey Kenny, auch von mir ganz liebe Grüße. Freut mich, dass du dabei bist.
Ja, hallo Sabine, hallo Matthias. Ich freue mich sehr, dass ich mit euch zusammen heute hier versuchen werde, über Wölfe zu sprechen. Ich bedanke mich natürlich für die Einladung. Ja, und bin gespannt, was wir sozusagen zusammen heute zustande bekommen.
Spannend. Denke ich doch.
Ja. Es geht ja nicht nur um Wölfe, es geht vor allen Dingen auch um dein spannendes Leben, was hinter den Wölfen steht. Dazu gehört ja, dass du mehrere Berufe hast. Du bist unter anderem Publizist, da kommen wir später noch zu, aber du bist auch Hotelier und das finde ich spannend. Du hast nämlich, und jetzt machen wir richtig mal Werbung, weil du hast einfach mal ein Alleinstellungsmerkmal und da kann man dann ganz offen drüber reden. Du machst etwas, was es anderswo nicht gibt, nämlich du hast ein Bio-Hotel, wo man Wolfsferien machen kann und das finde ich so toll, dass wir da jetzt erstmal drüber reden müssen, ganz kurz. Also was genau macht man da bei dir?
Ja, unser Bio-Hotel wird jetzt bald 25 Jahre alt. Das heißt, wir haben vor 25 Jahren angefangen, das Hotel hier im Wald in der Görde zu gründen. Und von Anfang an haben wir es ökologisch und biologisch ausgerichtet. Das heißt, wir sind keine Umsteller, sondern wir haben das Hotel nur gemacht, weil wir Ökodinosaurier sind und zeigen wollten, dass es auch ökologisch und nachhaltig geht. Und weil wir aus der Gorleben Widerstandsbewegung kommen. Und für uns war klar, wir können nicht immer nur gegen etwas sein, gegen die Atomkraft und gegen den Atommüll. Wir müssen auch zeigen, wie es anders geht, wie man halt nachhaltig wirtschaften kann. Und dadurch ist das Hotel dann entstanden. Erstmal ausgerichtet auf Natururlauber mit Fahrradfahren, Wandern, solchen Geschichten, 100% Bio-Küche, alles ökologisch gebaut und ausgebaut. Und der Wolf kam dann irgendwann dazu. Nicht von Anfang an. Also ich war zwar ab 2003 mit dem Wolf involviert, aber erst später hat sich ergeben, dass wir auch mit dem Wolf als Thema gearbeitet haben. Dann meine Frau und unser Team hat irgendwann gesagt, Mensch, wir müssen das mit dem Wolf machen. Wir sind das einzige Hotel in Deutschland mit einem Wolfsberater. Wir sind ja blöd, wenn wir das nicht machen. Ich war aber sehr skeptisch, weil wir haben damals schon Familienurlaub angeboten, also auch mit Kindern und kleinen Kindern. Und ich habe gesagt, oh nee, bei dem ganzen Theater, das war damals noch, kocht das alles hoch. Und kleine Kinder, die Eltern kommen dann nicht mehr, wenn wir mit dem Wolf anfangen zu arbeiten. Und wir haben die anderen gesagt, nee, also das lass uns nicht entgehen. Du musst jetzt das mal ausprobieren. Und wir testen das mal einmal und gucken, was passiert. Naja, und dann haben wir getestet und es war ziemlich gut. Ist sehr gut angekommen. Ich glaube, wir haben kaum Gäste verloren, aber haben viele, viele zugewonnen. Und das ist sozusagen unser Weg. Also dem Wolf näher bringen, aber nicht die Wölfe zeigen.
Dein Hotel oder euer Hotel ist ja mittlerweile so ein kleines Wolfsinformationszentrum geworden, ne?
Ja, das war dann die weitere Entwicklung, ne? Also nachdem sozusagen ich auch angefangen habe mit meinen Wolfstouren. Die habe ich ja schon gemacht. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt schon mache. 14, 15 Jahre, als wir noch gar keine Wölfe hatten. Also, da haben wir alle gelacht. Wie kannst du denn Wolfstouren anbieten? Ich habe keine Wölfe. Ich dachte, ach, wartet mal ab. Und was war? Die Leute kamen, weil auch ohne Wolf kann man halt eine Tour zum Wolf machen, weil es geht um den Lebensraum, in dem die Wölfe existieren und leben. Und wir haben quasi in Erwartung der Wölfe die Touren gemacht. Und das lief sehr gut und dann kamen auch die ersten und ja, seitdem ist es halt so, dass ich ja ständig diese Touren auch anbiete und mache.
Erfolgreich.
Erstmal für die Region und für unsere Gäste. Das war sozusagen immer sozusagen meine Bedingung für mich, dass ich auch die Region erreichen will und unsere Gäste dazukommen. Und das ist eine besondere Mischung, weil oft bin ich nur noch Moderator, weil Gäste und Einheimische diskutieren über den Wolf. Weil die einen leben mit dem Wolf, die anderen kennen ihn nur aus den Medien oder halt aus der Ferne. Und das sind spannende Geschichten. Also das möchte ich auch nicht missen, weil dann kann ich gut moderieren und die unterhalten sich. Und ich bringe quasi den fachlichen Input dann auch dazu, wenn es irgendwo mal hart.
Freude, ne?
Ja, das ist wirklich toll.
Und Kenny, du hattest das vorhin schon so ein bisschen angesprochen. Du bist außerdem Wolfsberater.
Ja, es gibt ja in jedem Bundesland irgendeine Form von Wolfsmanagement. Jedes Bundesland geht da so seinen eigenen Weg, versucht irgendwie den Aufgaben, die die EU auch an die Nationalstaaten übertragen hat, zu erfüllen. Denn es ist ja keine freiwillige Geschichte, sondern die Bundesländer müssen jährlich an den Bund melden, wie der Bestand geschützter Arten ist. Dabei geht es nicht nur um den Wolf, sondern auch um andere Arten. Der Wolf ist dann nur eine der streng geschützten Arten. Und alle 6 Jahre schickt dann sozusagen das BfN die Daten nach Brüssel an die EU. Und da werden sozusagen die Populationen bewertet. Es geht ja um den berühmten Erhaltungszustand von geschützten Arten, ob es eine Orchidee ist, der Biber oder der Wolf. Das wird dann da bewertet und dazu müssen ja Daten erhoben werden. Und da ist die Frage, wie macht man das? Macht man das ehrenamtlich? Macht man das mit bezahlten Kräften? Erhebt man gar keine Daten? Da gibt es verschiedene Ansätze. Niedersachsen hat sich entschieden für die Wolfsberater und Wolfsberaterinnen. So ein Konzept entwickelt, hat es ein bisschen übernommen aus Sachsen. Da gab es ja früher die Wolfsbetreuerinnen, die da aktiv waren. Ich bin auch in Sachsen ausgebildet von Lupus, weil Niedersachsen, als ich mich dafür interessiert habe, noch gar kein System hatte. Es gab noch kein Wolfsmanagement. Und dann habe ich bei Lupus quasi angeklingelt und dann habe ich vom Land Niedersachsen eine Bestätigung bekommen, dass ich gebraucht werde in Zukunft als zukünftiger Wolfsberater und dann wurde ich halt geschult und ausgebildet, musste aber das selber bezahlen.
Das ist aber schon eine ganze Zeit her, oder? Du machst das schon relativ lange.
2007, 2008 war meine Schulung in der Lausitz. Mhm. Und das Land hatte noch gar keine Mittel und deswegen war der Deal sozusagen, ich kriege das amtliche Schreiben, dass ich gebraucht werde, aber zahlen muss ich selber. Und so war dann quasi mein Einstieg in mein Wissen zum Wolf. Und
wie lange dauert denn so eine Ausbildung zum Wolfsberater?
Damals bei Lupus ging das über ein Jahr.
Oh.
Und es war, ich glaube, zweimal eine Woche, mehrere Wochenenden. Also es war schon sehr intensiv. Dazu auch Fährtenkunde nochmal sehr intensiv. Also es war eine ziemlich gute Geschichte.
Ich muss jetzt nochmal fragen, weil es bestimmt den einen oder anderen Hörer oder Hörerinnen unter unseren Hörern gibt, die sich vielleicht dafür interessiert, auch Wolfsberater zu werden. Muss man das heutzutage auch noch selber bezahlen aus eigener Tasche oder kriegt man das mittlerweile finanziert vom Land?
Nein, das wird finanziert, aber sehr unterschiedlich. Und auch die Schulungen sind qualitativ und zeitlich sehr unterschiedlich. Okay. Niedersachsen ist inzwischen auf eine ziemlich kurze Schulung zurückgegangen. Das ist nicht mehr so intensiv für die neuen Wolfsberater und Wolfsberaterinnen. Damals, als ich das gemacht habe, war ich zusammen mit vielen Bundesförstern und Försterinnen in der Schulung. Die wurden damals hingeschickt. Und wir waren in Niedersachsen am Anfang dann so 30 insgesamt Wolfsberaterinnen. Das war der Start in Niedersachsen. Und als ich dann fertig war, war natürlich klar, als der Niedersachsen sein Programm eingerichtet hatte, ich glaube, wir sind auch schon 14 Jahre dabei, wurden wir natürlich übernommen, die schon ausgebildet waren. Brauchte das Land nichts mehr bezahlen, wir waren fertig. Und ich glaube, ich bin einer der letzten Dienstältesten, die damals angefangen haben. Ich weiß gar nicht mehr, wer noch von diesen 30 dabei ist. Es sind viele ausgestiegen inzwischen. Mhm. Aber jedenfalls, dieses Netz Niedersachsen ist ein ehrenamtliches. Das heißt, wir sind alle ehrenamtlich tätig, sind vom Umweltministerium ernannt und arbeiten mit dem Wolfsbüro sehr eng zusammen, das ist der WKN. Und Niedersachsen hat aber dann leider, nachdem wir 2-3 Jahre dabei waren, das Monitoring an die Landesjägerschaft übertragen, was ich nicht gut fand und immer nicht gut finde.
Schwierige Geschichte.
Weil die Interessen da sehr unterschiedlich sind. Also die einen wollen quasi die gegenwärtigen Erhaltungszustand bewahren oder überhaupt erstmal erreichen und andere zappeln schon rum und wollen den Wolf bejagen und das Jagdrecht bekommen. Der ist in Niedersachsen inzwischen ja auch. Aber das ist einfach, ich fand es falsch. Also man kann so eine Interessengruppe wie auch andere Interessen am Wolf hat, nicht zum Monitoring benutzen. Mhm. Und alles, was wir Monitoring-Daten erheben, geht an die Landesjägerschaft. Dort wird das verwaltet und dann auch den Weg, den ich vorhin beschrieben habe, ans BfN geschickt und dann an die EU. Mhm. Das läuft auch, funktioniert auch. Und aber ich unterstehe nicht der Landesjägerschaft, sondern mein Dienst ist ja das Umweltministerium und in Form des Wolfsbüros, das an das LLDKN angekoppelt ist. Das sind sozusagen die Dienstwege.
Nun ist das Monitoring eine der Aufgaben, die du hast als Wolfsberater, aber es gibt ja noch wesentlich mehr darüber hinaus.
Monitoring ist so im Moment für mich die Hauptgeschichte. Auch weil ich ja filmisch sehr viel mache und sehr viel dokumentiere. Aber das Monitoring ist ja wichtig, um überhaupt den Bestand beurteilen zu können, auch Veränderungen zu erkennen. Nicht nur Welpen zählen und melden, sondern es gibt ja viele Dinge. Sind die Elterntiere noch da? Was gibt es da für Geschichten? Verschwinden Wölfe? Auf welchem Wege passiert das? Also es ist ja sozusagen nicht nur so ein kurzer, eindimensionaler Blick, sondern man hat ja einen ziemlich breiten Blick im Monitoring. Und dazu gehören auch viele Methoden, da vielleicht später dazu. Das andere ist, was wir machen, Öffentlichkeitsarbeit, wo ich sehr engagiert bin. Ich mache halt meine Wolfswanderung, die Wolfstouren. Ich mache Vorträge, Schulungen, Beratungen. Also die Öffentlichkeitsarbeit ist auch immer mehr geworden. Und das ist leider so, dass das nicht so viele WolfsberaterInnen machen, weil noch nicht alle dafür geeignet sind. Die haben dann keine Schulung oder ja. Da müssen wir viel mehr machen. Also wir werden schon viel weiter, auch in der Aufklärung der Bevölkerung, wenn das intensiver gemacht würde. Mhm. Wenn man Öffentlichkeitsarbeit ähnlich ernst nehmen würde wie den Herdenschutz zum Beispiel. Also das ist eigentlich, für mich ist es gleichrangig. Dann machen wir das Todfundmonitoring. Da geht es darum, wenn tote Wölfe auftauchen, dann fahren wir raus, machen eine Aufnahme, ein Protokoll, eine Erstbegutachtung und dann eignen uns das Tier dann, also obwohl der Wolf in Sachsen im Jagdrecht ist, hat der Jäger kein Eignungsrecht, sondern die Naturschutzbehörde beim Landkreis, mit der arbeiten wir dann zusammen. Das heißt, wir WolfsberaterInnen stellen das Tier sicher. Wenn wir einen Verdacht haben auf illegale Tötung, kommt die Staatsanwaltschaft, die Polizei mit ins Spiel. Das müssen wir auch dann sozusagen anschieben. Und dann gibt es noch den Bereich der Nahbegegnung. Das heißt, wenn Menschen Wölfe treffen und sich da unwohl fühlen, können sie uns kontaktieren oder das Wolfsbüro und die schicken uns dann hin, um vor Ort dann zu recherchieren, was ist da nicht passiert.
War das überhaupt ein Wolf oder war das vielleicht ein Hund?
Wirklich intensiv mit den Menschen zu reden, die Gegebenheiten angucken, abschätzen, dazu auch eine schriftliche Stellungnahme dann zu geben, damit man weitere Sachen veranlassen kann oder auch nicht. Es sind ja meistens Jungwölfe, Wanderwölfe, die einmal gesichtet werden und wir haben ja selten Fälle, wo ein Wolf penetrant auftritt und Menschen nahe kommt. Das ist ja wirklich die große Ausnahme. Trotzdem müssen wir vorbereitet sein.
Wir merken schon, die Tätigkeit als Wolfsberater ist ziemlich umfangreich. Ne?
Bist du eigentlich auch ganz kurz, lass mich nochmal einschieben, bist du eigentlich auch Ansprechpartner für die WeidetierhalterInnen?
Das waren wir bis vor 2 Jahren und seit Februar vorletzten Jahres ist die ganze Herdenschutzgeschichte vom Umweltministerium zum Landwirtschaftsministerium transferiert worden. Und da sind jetzt die Bezirksförster mit eingebunden. Die machen die Begutachtung, die wir früher gemacht haben, vor Ort. Also die nehmen die Risse auf und entscheiden inzwischen auch vor Ort, ob das ein Wolf war oder nicht. Das durften wir damals nicht, weil wir ja nicht verbeamtet waren. Wir waren ja ehrenamtliche, benannte Wolfsberaterin, Rissgutachter. Und wir mussten immer noch Genetikproben nehmen und mussten sozusagen die Halter und Halterin vertrösten auf den langen Weg, der dann sozusagen vor ihnen liegt, bis das Ergebnis kommt, bis sie die Anträge stellen. Das war immer
sehr formal. Stell ich mir auch schwierig vor, oder? Wenn du dann dort ankommst.
Ja, man kommt da an und muss dann die Bürokratie auch noch vertreten. Und das war nicht einfach. Die Landwirtschaftskammer regelt das jetzt anders. Die hat sozusagen ihre damals noch unerfahrenen Bezirksförster kurz geschult in Rissschulung und die durften das dann ab sofort. Die durften sofort sagen, Wolf oder nicht Wolf und begutachten auch, wie die Zäunung aussieht, wie der Herdenschutz ist, ob es einen Mindestschutz gibt oder nicht. Das haben wir damals auch gemacht, aber sozusagen wir durften nicht vor Ort entscheiden.
Ist das jetzt gut, dass das aus eurem Zuständigkeitsbereich rausgenommen wurde oder siehst du das ein bisschen kritisch?
Ich bin froh, dass ich es nicht mehr machen muss. Ich habe es lange Jahre gemacht und ich bin froh deswegen, weil wir immer sozusagen die Backpfeifen-Männchen da waren. Mhm. Wir kamen raus, wir waren die Abgeordneten aus Hannover, sozusagen im Auftrag des MU, als Wolfsberater eben als Wolfsfreund abgestempelt. Da hat man gar nicht groß gefragt und wir haben den ganzen Mist abgekriegt. Also den ganzen Ärger, den ganzen Frust, das ganze Erschrecken. Also es war oft auch psychologisch nicht einfach. Das heißt, man musste auch ein Händchen für die Menschen haben, die da manchmal was Schreckliches erlebt haben, die nicht damit gerechnet haben, dass sie morgens auf ihre Weide kommen Da liegen 20 tote Schafe und 10 sind noch verletzt und so weiter. Das sind ja alles Sachen, da wird man so reingeschmissen und macht das dann und hat auch Erfahrung. Aber ich bin dazu übergangen, wir haben es immer zu zweit gemacht. Also irgendwann habe ich gesagt, ich mache es nicht mehr alleine. Ich kann nicht richtig arbeiten, wenn mir jemand im Ohr sitzt und mich voll heult. Mhm. Was ja auch verständlich ist. Also der ist geschockt und hat andere Probleme als ich, der jetzt sozusagen Protokoll schreiben soll, das auch noch richtig sein muss und gut sein muss. Und dann haben wir es so gemacht, einer hat die Arbeit an den Tieren gemacht und auch zu zweit. Und dann, wenn jemand kam oder auch jemand was wissen wollte, hat einer das gemacht und dann konnte man weiterarbeiten.
Okay.
Von daher bin ich nicht traurig, dass wir es nicht mehr machen.
Verständlich,
am Anfang ein bisschen holprig, weil ich dachte, so unerfahrene Leute da reinzuschmeißen und jetzt geht es drunter und drüber, aber es war gar nicht so. Sie haben sich schnell reingefunden und die Bezirksfester machen heute auch eine gute Arbeit. Und für die Halter und Halterinnen ist es viel besser, dass jemand vor Ort sagt, ja oder nein zum Wolf, nicht lange Genetikgeschichten macht, dann können sie sofort einen Antrag stellen auf Entschädigung und müssen nicht abwarten, bis ein Ergebnis kommt. Mhm. Bei den wenigen Fällen, wo man sich vertut, das war ja bei uns auch so, ich hätte das auch machen können. Wir haben es eigentlich auch immer gefordert, lasst uns doch vor Ort entscheiden. Aber wir durften es halt nicht aus den besagten Gründen, weil wir halt, ne? Es geht um Geld, um Entschädigung.
Aber die Genetikuntersuchung wird dann trotzdem noch gemacht, oder? Damit man das Individuum dann feststellen kann? Oder wird da komplett drauf verzichtet?
Wenn der Mindestschutz nicht eingehalten wird, wird nicht untersucht.
Ach, darauf kommt es
ja also an. Es wird nur untersucht, wenn eine Entschädigung ansteht. Das heißt, wenn der Mindestschutz gegeben ist oder wenn es Rinder oder Pferde sind, die sich ja Niedersachsen selber schützen, ich weiß nicht, ob das andere Bundesländer auch können, wir können das angeblich, dann wird untersucht. Wenn aber der Mindestschutz nicht gegeben ist, dann wird nicht untersucht. Denn wenn zwar Proben genommen, das Rückstellproben, aber die werden nicht untersucht.
Okay, und dann wird es einfach untersucht, sage ich mal, wenn jetzt Mindestschutz ist, einfach für den Fall, dass man dann sagen kann, okay, das ist immer der gleiche Wolf sozusagen, oder?
Ja, dann würden wir ja wissen, also wenn Mindestschutz überwunden wird, geht es ja für den Wolf auch darum, wann ist er fällig.
Genau, ja.
Und wenn er zu viel reißt, wie beurteilt man das? Und dazu braucht man ja eine Genetik. Ja. Obwohl die Erfahrung ja gezeigt hat, auch bei den ganzen Fällen, Niedersachsen hat ja, glaube ich, 6 oder 7 Wölfe inzwischen entnommen auf diesem Wege. Es wurde ja nie der oder die Täterin da entnommen, nee, genau. Obwohl man Genetik hatte. Das zeigt auch, wie schwer das ist, aber es ist ein anderes Thema. Bleiben wir erstmal beim Wolfsberater, weil ich das zum Glück ja nicht zu entscheiden habe, was da passiert. Ich fand das immer gut. Ich hätte es gerne auch so gemacht. Ich kannte es auch aus Sachsen schon, dass es da auch schon so war, dass da die Rissgutachter und Rissgutachterinnen vor Ort entschieden haben, weil das viel entspannter auch ist in der ganzen Situation mit den Haltern und Halterinnen. Das ist viel, ne, viel näher an ihnen dran, an ihren Bedürfnissen auch und ist nicht so ein ganz bürokratischer Akt. Jetzt wartet erstmal ab, du beruhigt euch mal, dann kommt das Ergebnis und das Ergebnis da ist, dann schicken wir euch einen Antrag. Ne? Und das war alles so, die haben sich auch veräppelt gefühlt dabei, weil sie waren da emotional erstmal jetzt belastet und wollten irgendeine Unterstützung, Hilfe, sowas haben und wir mussten immer darauf hinweisen, auf diesen langen Weg, ja, jetzt vor ihm. Ne?
Und jetzt wird das einfach entschieden sozusagen aufgrund der Situation vor Ort, dass man sagt, okay, die Breite von den Zähnen, von den Eckzähnen passt, die Schleifspuren.
Genau, und wie das Tier geöffnet ist, also die ganzen, ne, das ganze Riss, das Rissbild, so nennen wir das.
Ja.
Das Rissbild ist das Entscheidende. Und dann wird vor Ort entschieden, Wolf ja oder nein. Manchmal gibt es auch, das kann man auch in der Tabelle schön sehen, heißt es in Bearbeitung, wenn der Fall nicht so klar ist. Also auch wenn man schon jahrelang das macht, kann man einen Fall haben, wo man nicht weiß.
Ich stelle mir das unwahrscheinlich schwierig vor, zu unterscheiden, ob das jetzt ein Husky war oder mehrere Huskies, die treten ja häufig dann auch in Rudeln auf, oder ob das tatsächlich der Wolf war. Oder kann das der Kenner sofort unterscheiden vor Ort, Kenny-Kenner unterscheiden vor Ort?
Das kann nicht nur der Kenny-Kenner, das können eigentlich alle, die eine gewisse sozusagen Schulung haben und die eine Zeit lang Rissbegutachtung gemacht haben, weil man hat dann schon Erfahrung. Also mir ging das dann so, ich kam auf die Weide und konnte ziemlich schnell sagen, vom Eindruck her, vom Rissbild her, ohne was zu messen, ne? Also ohne jetzt sozusagen in die Technik einzusteigen, ob das in Richtung Wolf oder Richtung Hund oder was ganz anderes geht. Man hatte nicht nur Wolf und Hund, man hat Totgeburten, man hat an Krankheit gestorbene Tiere, die dann genutzt wurden von allen möglichen und dann wird es als Wolfsriss gemeldet. Das ist ja nicht nur, man kommt da hin und hat einen sauberen Kehlbiss und das war der Wolf, sondern es gibt ja auch immer die Fälle, wo es nicht so klar ist, wo auch noch andere Tiere dran waren und die Kolkraben sind dran. Aber Wölfe,
die fassen nochmal nach oder so, ne? Die Hunde fassen nochmal nach und die Wölfe sind wahrscheinlich viel zielstrebiger im Töten. Also sie wissen einfach, wie man tötet, oder?
Die Wölfe müssen ja davon leben. Ja. Deswegen töten sie Tiere. Und sie unterscheiden halt leider nicht zwischen Wildtieren und Nutztieren. Das ist ja unsere Problematik, die wir dann haben. Und die können das einfach. Und die haben eine gewisse Methodik. Obwohl es da auch junge, unerfahrene Wölfe gibt, da denkt man auch, war es vielleicht doch ein Hund. Weil die auch zwei, dreimal nachfassen. Aber meistens gibt es den schönen Kehlbiss, den berühmten, der sauber gesetzt ist. Dann wird der Bauchraum geöffnet, die Innereien werden rausgeholt, Pansen und Därme werden nicht gefressen, die werden zur Seite gelegt oder das Schaf wird ein Stückchen weggezogen. Das ist das typische Rissbild. Bauchhöhle ausgeräumt, Innereien gefressen, Pansen, Därme nicht, Rippen durchgebissen. Also so viel, es gibt so, ne? So, man sieht das und sieht schon am Rissbild, ohne was zu messen, ohne Proben zu nehmen, das geht in Richtung Wolf. Hunde, wenn die Möglichkeit haben, zu den Schafen zu kommen, die töten ja nicht, weil sie Hunger haben. Also ein Hund wird ja gefüttert normalerweise. Ja. Die meisten, die wir haben, und wir haben wenig wildlebende, verwilderte Hunde, die gibt es uns so gut wie gar nicht. Das heißt, wenn ein Hund in die Schafe reingeht, sind die zerbissen. Die sind nicht geöffnet. Die haben keine sauberen Kehlbisse. Die haben Bisse im Rücken, in den Keulen, die sind überall gebissen. Die sind geschüttelt zum Teil, im Genick. Also es ist einfach ein anderes Rissbild. Mhm. Und deswegen hat man schon auch nach einiger Zeit die Sicherheit zu sagen, das geht in Richtung Hund, das geht in Richtung Wolf oder halt, es war was ganz anderes. Und deswegen war ich gar nicht jetzt irgendwie böse oder habe gesagt, um Gottes Willen, als die Bezirksförster das dann so machen durften. Ich hatte nur Bedenken, dass die zu unerfahren waren. Aber das hat sich inzwischen auch gegeben. Und man muss auch insgesamt sagen, und wenn dann mal ein Tier dem Wolf zugeschoben wird, das vielleicht ein Hund war, ja, was soll's. Also, ne? Unser Problem ist nicht, dass man Riss falsch begutachtet wird. Unser Problem ist der fehlende Herdenschutz.
Genau, ich wollte dich gerade fragen, wie sieht denn eigentlich deiner Meinung nach der perfekte Herdenschutz aus? Weil Grundschutz ist ja eigentlich auch nie so wirklich toll, ne? Also es ist ja eigentlich recht wenig, eigentlich, was als Grundschutz so bezeichnet wird, oder?
Wie das historisch entstanden ist. Der Grundschutz ist ja in Sachsen entstanden. Wo ganz am Anfang die Wölfe ankamen und dann bei Schäfer-Neumann damals diese erste große Riss war, ich glaube mit 33 toten Schafen, das große sozusagen Erschrecken kam bei ihm als Tierhalter oder auch bei denen, die halt im Wolfsmanagement gearbeitet haben. Und dann hat das Land überlegt, was machen wir jetzt? Also verpflichten wir jetzt alle Schäfer so und so Zäune zu machen, neue Geräte und alles. Das wird ja wahnsinnig teuer, wer soll das bezahlen? Das Land kann es auch nicht. Und dann hat man gesagt, okay, wir machen einen Mindestschutz. Und so ist dieser Mindestschutz entstanden mit dem, was die Schäfer und Schäferinnen eh schon haben. Sie haben 90-Kilometer Netze, sie haben die Geräte, sie müssen nur besser erden, sie müssen darauf achten, dass unten der Anschluss am Boden immer ist. Das heißt, sie müssen den Zaun gut stellen und gut betreuen, dann ist für uns 90 Zentimeter der Mindestschutz, den haben alle. Und damit können wir schon sehr viel an versuchten Übergriffen abwehren. Das war die Grundidee damals. Und so ist dieser Mindestschutz entstanden. Der empfohlene Herdenschutz liegt heute ganz woanders. Also ich empfehle ja keinem Halter oder Halterin mehr mit 90 Zentimetern zu arbeiten. Da raten wir immer zu 1,06 Meter, 1,20 Meter. Das ist das Empfohlene. Aber der Mindestschutz ist so geblieben. Auch, ich weiß nicht warum, wo man es sich erhöht hat. Keine Ahnung, wir haben die Verbände sich da gewehrt. Man könnte aber auch sagen, der Mindestschutz ist 1,06 Meter. Also es wäre durchaus möglich, 1,20 Meter. Mhm. Aber das macht man nicht. Und er ist nur noch relevant sozusagen für die Entschädigung. Das heißt, hat man 90 Zentimeter in Niedersachsen gut gezäunt, ordentlich Strom drauf, Spannung drauf, dann gibt es beim Eindringen von Wölfen eine Entschädigung.
Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt aber meine Tiere wirklich schützen will, dann muss mein Zaun aber anders aussehen, nämlich deutlich höher sein als 90 Zentimeter. Erzähl mal, wie der ideale Herdenschutzzaun aussieht.
Da muss ich erstmal sagen, ich finde, wir diskutieren zu viel an der Technik im Herdenschutz. Die Technik im Herdenschutz ist für mich das kleinste Problem. Das große Problem ist, dass das im Kopf der Halter und Halterin stattfindet. Denn wenn sie nicht wollen, wenn sie nicht schützen wollen, wenn sie es nicht einsehen, wenn sie nicht dran glauben, dass der Schutz funktioniert, hilft die ganze Technik nicht. Weil dann ist es egal, wie hoch der Zaun ist, welche Geräte man hat, dann bedienen sie es nicht richtig, stellen es nicht richtig auf, weil die innere Haltung fehlt. Und das ist für mich auch seit ein paar Jahren jetzt mein Hauptthema, dass ich denke, wir müssen die Leute, die Tiere halten, dazu bringen, dass sie selber von sich aus sagen, ja, ich will meine Tiere schützen. Ja. Wir können auch sagen, ihr müsst sie schützen. Klar müssen sie schützen, weil ne, die Tiere, die uns anvertraut sind, können nicht weglaufen. Die können sich nicht selber wehren. Das heißt, wir als Halterinnen sind verpflichtet, sie auch zu schützen. Aber das hilft nichts. Das heißt, wir müssen.
Wenn es dann nur so halbherzig ist, ne, dann ist es eben nicht richtig ausgeführt.
Dann, dann hilft die Technik nicht. Dann, ne, also das, wir haben alles. Also alles, was wir für den Herdenschutz brauchen, technisch haben wir heute. Das ist verfügbar. Und das funktioniert auch. Das zeigen ja viele Schäferinnen, die damit arbeiten, über die leider viel zu wenig berichtet wird. Ne? Wir hören ja immer nur dass das nicht funktioniert. Das funktioniert, hören wir ja gar nicht, darüber wird nicht berichtet, da fährt auch keiner hin und macht einen Film drüber. Das ist ja unsere sozusagen die gesellschaftliche Geschichte. Wir müssen es schaffen, dass die Menschen bereit sind zu schützen. Und dann wird es auch passieren. Für mich war besonders eine besondere Erfahrung, im letzten Jahr war ich in Italien. Aus einem anderen Grund nicht, weil ich wegen der Wölfe es machen wollte. Und als ich dann da war, ich war in den Sibylischen Bergen und in Abruzzen am Rande, hat es bei mir geklingelt, dachte, Mensch, hier war doch was. Schnell gegoogelt, ja, hier waren wirklich die letzten Rückzugsgebiete der italienischen Wölfe. Das heißt, die italienischen Wölfe haben da so 100 Exemplare überlebt. Da war der Wolf nie weg. Das war natürlich für mich dann elektrisierend. Dann bin ich sofort los und habe in den 2 Wochen, meine Familie musste das aushalten, gesucht, ob ich ungeschützte Schafe finde in diesem Gebiet. Und was war? Nicht ein einziges.
Nichts.
Ich habe in 2 Wochen nicht geschafft, irgendein Tier zu finden, wo ich sage, hier stimmt der Herdenschutz nicht. Und da war ich natürlich total platt. Habe angefangen, mich dann zu erkundigen und mit Leuten zu reden auch, um das rauszubekommen. Ja, und was war? Da war der Wolf nie weg. Das heißt, die Menschen haben die 150 Jahre Pause nicht, die wir haben im Bezug zum Wolf. Das heißt, wir haben 150 Jahre keinen Herdenschutz machen müssen in Richtung Wolf oder Luchs oder Bär. Da mussten wir es immer machen. Und dann war für mich natürlich auch ziemlich schnell klar, ja, bei uns wird das auch Generationen dauern, bis das wieder drin ist. Mhm. Also wenn da jemand keinen Herdenschutz macht, dann kriegt er Druck vom ganzen Dorf. Also da muss nicht keine Behörde kommen und kein Wurstbrater sagen, du mach mal Herdenschutz, sondern wer da anfängt mit der Haltung oder wer einsteigt in die Haltung von Schafen, Ziegen oder Pferden oder Rindern, der weiß, Herdenschutz gehört dazu. Mhm. Das ist ein ganz normaler Alltag.
Also für die ist es völlig unverständlich, dass man seine Tiere einfach so hinstellt. Und ich finde ja, eigentlich ist das auch für einen guten Weidetierhalter, eigentlich sollte das doch ein Pflichtprogramm sein. Also dass man einfach sagt, okay, ein Wolf ist nun mal nicht ganz zimperlich beim Jagen. Um meinen Tieren das zu ersparen, schütze ich sie dementsprechend ordentlich. Ne?
Ja, du sagst schon, es sollte eigentlich. Aber denk mal dran, 150 Jahre war er weg. Man konnte anders halten. Jetzt kommt der Wolf zurück, den die Leute gar nicht haben wollten zum Teil. Die sagen, was sollen wir mit dem Vieh? Ihr wollt den Wolf haben, wir sollen schützen? Nö, will ich nicht. Also diese Arbeit, ne? Das will ich ja, einfach nicht.
Genau.
Entweder soll der Wolf weg oder soll lernen, keine Schafe zu reißen. So, das sind ja oft die Argumente, die dann kommen. Und das wird ja nicht funktionieren. Also der Wolf wird bleiben, auch wenn, egal ob er jemals bejagt wird oder nicht oder reguliert wird, was man alles machen will, er wird bleiben, bin ich mir ziemlich sicher. Unsere Gesellschaft ist auf dem Weg, mehr Natur und Wildnis zuzulassen als weniger. Also
ja, selbst wenn wir die ausrotten, es kann immer mal einer längs kommen. Ja. Wir haben keinen eisernen Vorhang mehr, der uns geschützt hat vor den Wölfen, sondern ja, das wird immer passieren, dass ein einzelner Wolf ganz, ganz viel Schaden anrichten kann. Darüber hinaus gibt es ja auch noch andere Tiere, die für Schafe gefährlich werden können. Also von daher wäre es schon schön, das würde jetzt mal ankommen, diese Message, die ja von allen Seiten im Prinzip auf die Weidetierhalter einprasselt. Aber wie du vielleicht sagst, es dauert unter Umständen, wenn wir Pech haben, noch ein paar Generationen. Was ich nicht hoffe, aber es kann passieren.
Es wird so sein. Also meine bittere Erkenntnis für meine Arbeit als im Herdenschutz war wirklich, ich kann mir den Mund fusselig reden. Wenn da keine Bereitschaft ist, kann ich es lassen. Mhm. Also das, ne, es muss eine Bereitschaft sein, eine Einsicht sein. So wie bei den Hühnern. Also wer Hühner hält, lässt einmal in seinem Leben die Hühnerstall offen.
Genau.
Nachts.
Und das muss man dann den Kindern erklären am nächsten Morgen und das will man nicht. Mhm.
Das liegt aber daran, Fuchs und Marder und Habicht waren ja alle nicht weg. Mhm. Das heißt, wir haben eine kontinuierliche Erfahrung im Schutz dieser Tiere und wer Hühner hält, weiß, er muss sie vor bestimmten Gefahren schützen.
Der muss das allein schon per Gesetz tun. Da kommt ja das Veterinäramt und guckt, ob die richtig geschützt sind. Also zumindest hier in Berlin ist das so.
Ja, ja. Aber bei den anderen Tieren, bei den Weidetieren, war es ja lange nicht nötig. Das war für mich in Italien auch so wichtig zu sehen. Ne? Also die Hirten haben sich empört, dass wir Wölfe mit Schafen füttern. Mhm. Ja, das ist für sie unvorstellbar. Wie wir damit umgehen, das können sie nicht verstehen. Was sind doch Tiere, die ihnen anvertraut sind? Und dann ist mir wirklich klar geworden, ja, aber sie haben auch diese fehlende Erfahrung nicht. Sie haben die Erfahrung die ganzen Jahre durch und wir haben die nicht. Und das ist wirklich das letztendlich, wo ich denke, es müssen die aussterben und gehen, die es nicht wollen. Also das ist so bitter das ist, aber so lange wird es dauern und wir werden keine Ruhe bekommen auch nicht durch Zwangsmaßnahmen oder ne?
Ich glaube, bei dir in der Gegend war das doch jetzt irgendwie, dass ein Schäfer irgendwie verurteilt worden ist oder so, hatte ich gelesen, ne? Weil wegen dem fehlenden Herdenschutz.
Es wurde eingestellt.
Ach so, okay.
Gegen eine Geldbuße, aber er wäre verurteilt worden, weil er nicht geschützt hat, ja.
Hat er jetzt daraus gelernt?
Er hat seine Schafe abgeschafft, ja.
Aha, okay. Also das ist natürlich auch ein guter Move.
Und da klar. Bin ich inzwischen auch, ich freue mich über jeden, der seine Schafe abschafft, wenn er nicht schützt.
Ja.
Weil es
ja.
ist ja Tierleid, das da entsteht. Und das Tierleid kann man verhindern, indem man schützt.
Das ist
Oder
richtig.
Zumindest minimieren. Wir werden nie auf 100% Schutz kommen. Das heißt, auch wenn man Herdenschutz, wenn er funktioniert und flächendeckend da ist, wird es immer mal Unfälle geben, dass man vergisst, den Strom anzuschalten.
Ja, das
oder,
ist...
Oder, mhm. ne, aber es wär gering, es wären geringe Schäden. Und deswegen, ich finde es schade, wenn Schafe nicht mehr da sind. Auch ich traue um jedes Schaf, das nicht mehr auf der Weide steht. Aber wenn es sozusagen verfüttert wird an die Wölfe, oder leiden muss durch nicht gleich tot sein, verletzt sein und diese ganzen Sachen, dann bin ich eher dafür, das Tierleid nicht
Definitiv.
Zu haben und bin ja. froh über jeden, der dann aufhört und sagt, dann halte ich keine Schafe mehr. Ist mir lieber als jemand, der immer wieder Nachschub liefert und immer neu dazustellt und der Wolf holt sie sich. Ne?
Ich muss jetzt doch nochmal eine technische Frage stellen, Kenny. Und zwar, du hast es schon angesprochen, es gibt keine 100%. Das heißt, es passieren immer wieder auch Unfälle, also wo Wölfe gute Herdenschutzmaßnahmen überwinden. Da lässt sich dann im Nachhinein häufig einen Fehler finden. Was sind denn jetzt so die größten Fehler beim Herdenschutz aus deiner Erfahrung?
Aus meiner Erfahrung ist der größte Fehler die Erdung, wenn man mit Strom arbeitet.
Das heißt, also, unten, das muss ein Bodenkontakt bestehen.
Es ist so, dass viele Halter und Halterinnen verstehen den Stromkreis nicht. Die denken einfach, sie stellen da ein Netz hin und hauen das Gerät dran, das hat so und so viel Leistung und dann stecken sie einen kleinen Stab in die Erde und hoffen, dass das funktioniert. Und das funktioniert nicht, weil die Erdung ist mit der wichtigste Teil in diesem Stromkreis. Wenn der nicht gegen die Erde sozusagen geerdet ist, dann kommt die Spannung nicht überall an. Dann hat man ein Gerät, das haut 10.000 Volt auf die Zäune. Und da, wo der Wolf kommt, sind noch 600 oder 500 oder 700 und das macht ihm nichts. Deswegen muss man immer wieder klar machen, wie ein Stromkreis funktioniert und dass die Erdung mit das Hauptaugenmerk ist bei einem Zaun, den man baut. Das muss immer kontrolliert werden. Wenn es zu trocken wird im Sommer, muss man das auch anfeuchten. Man muss
ich wollte gerade sagen, es gibt Leute, die gießen ihre Erdung, ne?
Ja. Ja, ja, ja. Und da passiert nichts, da kriegt man einen Stromschlag und es ist wichtig, dass da Kontakt zur Bodenfeuchte halt hergestellt wird. Dann gibt es den Fehler, dass die Zäune nicht so aufgestellt werden, dass man auf den unteren Bereich achtet, sondern die Leute haben immer im Kopf, wie hoch ist der Zaun, wie hoch ist der Zaun, ist der hoch genug? Das ist uninteressant. Die Höhe des Zauns ist für den Wolf total uninteressant. Wenn ein Wolf auf einen Zaun trifft und er kennt ihn nicht, wird er nicht einfach reinspringen. Das ist ein Objekt, das kennt er nicht, das untersucht er. Wölfe sind myophob, das heißt, sie haben Angst vor Neuem, die testen erstmal aus. Und einen Zaun werden sie fast immer von unten erkunden. Kann man sich da durchschieben, kann man ein bisschen was sozusagen beiseite machen. Das sind die Annäherungsversuche. Und dann muss der Stromschlag erfolgen und nicht die Höhe im Auge behalten. Und das vergessen viele. Die denken immer, mein Hund springt über jeden Zaun, dann macht der Wolf das auch. Nein, Hund und Wolf sind da unterschiedlich. Hunde springen gerne. Wir freuen uns ja, wir klatschen die Hände, wenn der Hund irgendwo rüberspringt. Das heißt, ne, die sind sozusagen bereit, über ihn zu springen. Das machen Wölfe nicht. Wölfe wissen nicht, wo sie landen, wenn sie springen. Und ein Wolf möchte die Kontrolle haben, wo er landet. Da kann ein Mauseloch sein, er bricht sich die Pfote, spitze Steine, Dornen. Das ist für die Wölfe immer ein Handicap, wenn sie sowas dann erleiden müssen. Sie fallen in der Versorgung des Rudels aus. Deswegen sind sie sehr vorsichtig und werden immer erstmal erkunden, wie geht das. Wenn der Wolf reingekommen ist und er hat das Erlebnis, wow, 100% Erfolg, wenn ich hier reingehe, die Schafe laufen nicht weg, ich kann mir ein paar Schafe hinlegen, sozusagen so ans Vorrat, und er dann wieder auf den Zaun trifft und der ist dann verbessert worden, dann kann es auch zum Springen kommen, weil der Wolf dann weiß, es lohnt sich reinzuspringen. Also diese Erfahrung darf nicht stattfinden.
Die lernen das.
Am besten, er bekommt es erst gar nicht hin, ja. sozusagen. Ne?
Das ganze Geheimnis des Herdenschutzes, ein junger Wolf darf nicht das Erlebnis haben, was scharfe Beute sein. Darum dreht sich der ganze Herdenschutz. Alles andere ist sozusagen für mich immer Beiwerk oder Technik. Aber der Kern ist, ein junger Wolf darf nicht lernen, auf seiner Wanderschaft oder auch wenn er noch im Territorium ist, dass das eine Beute ist, die da steht. Sondern das sind halt sehr gefährliche Tiere, die machen ordentlich Aua. Oder sie haben ihre Bodyguards dabei und die machen auch, ne, die sind auch sehr gefährlich, machen Aua. Das heißt, er darf nicht die Erfahrung machen, denn sonst wäre er ein blöder Wolf. Mhm. Wenn man überlegt, wenn Wölfe Rehe jagen, 10 Angriffe, einmal Erfolg. Also 9-mal gewinnt das Reh. Durch Weglaufen, Verstecken, ne? Austricksen. Mhm. Bei den Schafen 100% Erfolg. Also wenn man das sozusagen evolutionär sieht, dann wäre es ja wirklich ein Wolf, der nicht weiterleben dürfte, wenn er die Schafe weiterfressen würde.
Das stimmt.
Also ja. energetisch kann er nichts Besseres machen, als Schafe zu fressen. Und dann haben wir das Problem. Das heißt, alle Wölfe, die ich kenne, die irgendwann mal zu diesen sogenannten berühmten Problemwölfen geworden sind, haben immer angefangen an ungeschützten Tieren. Also die haben, ich kenne keinen Wolf, ich mache mich da irren, Weiß ich nicht. Aber ich kenne keinen Wolf in seiner Karriere zum Schafskiller, dass der geschützte Bereiche sofort eingedrungen ist. Ne? Es waren immer diese Lernkurve über ungeschützte, dann besser geschützte und so weiter und so fort. Und dann kommt quasi das Springen
konditioniert dazu. Ne?
Und ich glaube, dass nur ganz, ganz wenige Wölfe springen. Die meisten kommen unten durch. Man sieht es ja nur leider nicht mehr, weil das Netz geht ja wieder zurück, wenn er sich durchgeschoben hat, wenn die Spannung nicht gestimmt hat oder gar kein Strom drauf war. Untergrabungen gibt es auch, das sieht man da natürlich. Aber dieses unten durchschieben ist wirklich viel häufiger, als wir das annehmen. Und das Springen ist viel, viel seltener. Wenn ich hier eine Schutzberatung gemacht habe und manchmal noch mache, man muss sich jeden Betrieb angucken und man muss das für den Betrieb entwickeln. Man kann nicht sagen, das ist jetzt der beste Herdenschutz. So war vorhin die Frage, ja. Sondern ich gehe mal auf den Betrieb, gucke mir die Betriebsabläufe an, wie die Haltung ist. Jeder macht es etwas anders. Und dann muss man das einpassen, sozusagen auch in den Betrieb, ob es Herdenschutzhunde sein sollen. Manchmal ist es das Einfachste, einen Stall zu haben. Viele Leute haben einen Stall, nutzen ihn aber nicht. Ich weiß noch ganz oft, wenn ich zu so Hofweiden gerufen wurde hier auf dem Dorf, wo die Leute so 6 bis 10 Schafe hatten, die dort als lebende Rasenmäher die Hofweide kurz halten, dann habe ich da die toten Tiere versorgt und gucke aus dem Augenwinkel, da steht eine Stalltür auf und die anderen Schafe, die noch leben, gehen da rein und raus. Dann sage ich zum Halter oder Halterin, kannst du nicht dann abends die Tür zumachen? Ja, muss ich ja morgens wieder aufmachen. Daran scheitert das dann.
Also oft ist es dann auch nur Bequemlichkeit dann sozusagen.
Ja, das sind die Momente, wo man denkt, Mann, Leute, dann hört doch lieber auf. Ne? Also wirklich, wenn es darum geht, dass man dann zu bequem ist, dann soll man lieber sich einen Aufsitzrasenmäher kaufen und damit das machen. Ne? Aber nicht Tiere da halten, die in Gefahr gebracht werden, von einem Beutegreifer verletzt oder getötet zu werden. Ne?
Und die Wölfe bei dir vor Ort, die beobachtest du ja schon eine ganze Weile, 6 Jahre, ne? Und du machst jetzt gerade oder arbeitest jetzt gerade an einem Film, wo du all das sozusagen zu einem Gesamtwerk zusammenfügst, was du jetzt in den letzten 6 Jahren beobachten und filmen konntest. Kannst du uns dazu schon ein bisschen was erzählen?
Naja, ich beobachte dich schon länger, also eigentlich übers Monitoring schon seit ihrer Ankunft.
Aber filmisch zumindest so 6 Jahre.
Und filmisch habe ich angefangen vor 6 Jahren, ja. Ich habe erst fotografiert, 2 Jahre vorher schon. Habe ich mit Fotografie wieder angefangen und Naturfotografie und habe dann davon gemerkt, es kribbelte so irgendwas. Hat mich plötzlich gereizt und dann dachte ich, warum machst du nicht doch nochmal einen Film? Und habe angefangen dann als Naturfilmer ganz jung einzusteigen. Das fing vor 6 Jahren an und habe da große Unterstützung, Hilfe durch Sebastian gehabt, der auch bei euch war, Sebastian Körner, der schon mal mit euch hier gesprochen hat im Wolfs-Podcast. Er war für mich ein Betreuer auf meiner ersten Wolfswoche in der Lausitz, aber 2003. Da hatte ich Sebastian und noch jemanden dabei, die die Wolfswoche geleitet haben und seitdem kennen wir uns schon. Und jedenfalls habe ich dann sehr viel Erfahrungsaustausch mit ihm gemacht. Die haben viel gemeinsame Ansätze gemacht. Er war auch viel in der Gürtel, wir haben zusammen gefilmt. Und da habe ich sozusagen nochmal Dokumentarfilm neu gelernt, weil Naturfilm und das, was ich vorher gemacht habe, ist natürlich ganz was anderes. Ich habe vorher politische Filme gemacht, sozusagen aus der Hausbesetzerszene in Berlin heraus.
Womit wir bei deinem nächsten Beruf wären. Wir wollten ja noch den dritten Beruf ansprechen, den du hast. Du bist nämlich auch, wie man jetzt hören kann, du bist Publizist, Journalist, Dokumentarfilmer. Also da kommt ganz, ganz viel zusammen bei dir.
Ja, und für mich war es dann spannend, nochmal so ganz neu. Also die Technik hat sich wahnsinnig verändert, ne? Heute ist alles digital. Und dann aber auch zu lernen, wie geduldig man sein muss. Also ich habe ja vorher auch schon Ansätze beim Fotografieren so gemacht, aber beim Film ist ja immer noch so diese Geschichte, funktioniert alles. Also du kennst das ja wahrscheinlich auch. Hast du alles schön gemacht, dann kommt irgendwas und dann funktioniert irgendwas nicht und du findest den Knopf nicht. Oder und diese Erlebnisse sind auch sehr wertvoll, weil das macht man manchmal nur einmal an bestimmten Stellen. Man hat immer 2 Akkus dabei.
So ein Klassiker ist immer irgendwie, man will die Aufnahme stoppen und startet sie dann erst und merkt, ach du Schande.
Ich habe gar nicht ausgelöst. Genau.
Oh Mann, das sind so Sachen.
Jedenfalls, dieses Rudel kenne ich jetzt schon so zum Anfang an und das Spannende für mich daran ist ja auch die Wölfin, die hier angekommen ist damals in der Göhrde 2014-15, die lebt immer noch, die gibt es noch und das ist natürlich Wahnsinn für einen Wolf in Deutschland so alt zu werden. Davon haben wir nur wenige. Sie ist jetzt am 1. Mai 11 Jahre geworden.
Und das Alter für einen wilden Wolf.
Das ist natürlich für eine Geschichte, für einen Film Wahnsinn. Also, dass man ein Tier über so lange Zeit begleiten kann. Und ich habe inzwischen auch, ich begleite sie jetzt filmisch 6 Jahre, aber ich habe von Anfang an jetzt Filmmaterial bekommen von jemandem, der vorher hier schon gefilmt hat, den ich kennengelernt habe, der mir sein ganzes Material gegeben hat. Das heißt, ich kann ihr ganzes Leben filmisch sozusagen.
Super.
dokumentarisch belegen. Das ist natürlich eine tolle Geschichte, weil ich glaube, ein Rudel über 6 Jahre so begleitet, wie ich es gemacht habe, gibt es noch gar nicht. Vom Ansatz her ist es ja meist, dass man in verschiedenen Rudeln filmt oder halt die Rudel verschwinden viel zu früh oder es gibt viele Wechsel. Da gibt es mal 1 Jahr Pause oder 2 Jahre Pause dazwischen. Und das ist ein riesen Glücksfall für mich jetzt, dass ich kontinuierlich die ganze Zeit da dranbleiben konnte an diesem Rudel.
Was waren denn so die beeindruckendsten Momente für dich in diesen 6 Jahren?
Das Beeindruckendste für mich war, die ersten Welpen zu sehen. Weil als ich fotografiert habe, mich da nicht so drum gekümmert habe, sondern eher so wahllos angesessen habe. Und als dann klar war, ich will das Familienleben der Wölfe dokumentieren und die Rendezvous-Plätze auch sozusagen dann filmisch bearbeiten und die ersten Welpen auftauchen, das war schon ein Moment, wo ich dachte, wow, dass ich das erleben darf. So, ich war unheimlich dankbar und glücklich. Und dann auch so Sachen wie, die Wölfin war mal krank oder verletzt, war verschwunden, tauchte wieder auf. Diese Freude, dass sie überlebt hat, weil man kennt sich da inzwischen auch schon, dass Ruth sie dann versorgt hat, weil sie eine Verletzung hatte und sie 10 Tage von der Bildfläche verschwunden war. Das sind auch tolle Momente dann einfach zu sehen, dass das Rudel niemanden zurücklässt oder dass es da eine Versorgung gibt und dass sie zusammenhalten und eben auch die Fee das dann schafft, da durchzukommen. Oder auch ein Welpe, der verletzt ist, Hüftschaden hatte und dann über 6 Wochen gefüttert wird, nochmal im Oktober, November vom Rest des Rudels. Das war mir vorher auch nicht klar, dass sie das machen, ne? Dass sozusagen immer wieder zurückkommen, wenn der dem Rudel nicht folgen kann und dann einfach dieses Tier versorgen, das einen sehr engen Radius dann hat für eine bestimmte Zeit. Das waren schon tolle Momente. So. Aber sozusagen so diese Highlights sind mir auch gar nicht so wichtig, sondern ja, das Kontinuierliche zu sehen, also wie das Rudel funktioniert, wie die es schaffen zu überleben. Und das zu überleben für Wölfe in freier Wildbahn ist ja nicht einfach. Das sehen wir ja daran, wie kurz die Lebenserwartung der Wölfe in Deutschland ist. 4 bis 6 Jahre ist der Durchschnitt. Das zeigt schon, wie oft es die Wechsel in den Rudeln gibt, wie oft Elterntiere ersetzt werden. Das ist nicht einfach für die Tiere. Und dann das Glück zu haben, ein Rudel so beständig zu haben, wo zumindest die Fee lange geblieben ist. Ein Rüdel ist inzwischen auch verschwunden, es kam neuer dazu. Das ist ein Alpenwolf, der aus den Alpen dazugewandert ist, 2020. Das war auch so ein Moment, wo ich dachte, wow, es kommt ein Alpenwolf hierher und ist plötzlich hier in der Göhrde und hat Nachwuchs hier mit einer, ne, sozusagen Wölfin aus Munster vom Truppenübungsplatz. Das sind so Sachen, wo klar ist, ja, da wird die Genetik wieder neu aufgestellt und macht klar, wie weit die Tiere laufen, um neue Lebensräume für sich zu finden. Und da wird auch so viel klar. Und das ist das, was mir, glaube ich, das meiste gibt, dass ich, seitdem ich die Filmarbeit mache, den Wölfen auch vom Verständnis her viel, viel näher gekommen bin durch alle Literatur oder Fachbeiträge oder sonst was. Also diese Erfahrung, draußen zu sein, das Rudel da zu erleben, auszuwerten, sich Geschichten zu überleben, das ist etwas, was mich viel, viel schneller vorangebracht hat, auch im Verstehen.
Ja, kann ich total nachvollziehen. Ja. Ich sage das ja auch immer, die Natur ist der beste Lehrer. Ne? Ja. Und alles das, was in irgendwelchen Büchern steht, das mag alles interessant sein, aber das, was man draußen erlebt, ist dann trotzdem oft anders oder man kann Sachen beobachten, die noch nirgendwo drinstehen. Das finde ich total spannend. Ja. Und dein Film, jetzt nochmal die Frage, ist einfach ein Einblick in das Rudel über die vielen Jahre oder weniger sozusagen jetzt was wie Biologie beim Wolf und so, sondern einfach ein Einblick in das Familienleben, ja?
Es geht um Geschichten. Also ich bin ja ein Geschichtenerzähler, das mache ich ja bei meinen Touren auch. Ich werde auch die Wölfe Geschichten erzählen lassen. Das war auch eine große Erkenntnis. Ich habe ein Drehbuch geschrieben vor 6 Jahren. Und nach einem Jahr habe ich es weggeschmissen. Warum? Weil die Wölfe mir gezeigt haben, dein Drehbuch interessiert uns nicht.
Das hätte ich jetzt auch so erwartet. Die lassen sich nichts vorschreiben.
Du kannst gerne hier teilnehmen an unserem Leben, wenn wir das dir gestatten und manchmal auch nicht sozusagen. Ne? Also aber wir steuern das ganze Skript und nicht du. Und das war eine wichtige Erkenntnis. Und da habe ich auch losgelassen und habe mir gedacht, so, es kommt, was kommt. Und daraus werden sich Geschichten bilden. Und es ist das auch so. Also es ist, ne? Ich habe jetzt die Geschichten des Alpenwolfs, der zugewandert ist und so weiter und so fort. Und der verhält sich ganz anders als die Fee. Die ist sehr gelassen. Er ist sozusagen einer, der immer kurz vorm Herzkasper steht, wenn irgendwas Fremdes, was Neues ist. Also
ganz vorsichtig,
total verschiedene Typen, sehr vorsichtig. Und aber der ist eben lange gewandert, über 1000 Kilometer. Was der erlebt hat, kann man sich gar nicht vorstellen. Also wie oft der sozusagen dem Tod von der Klippe gesprungen ist in seinem Leben, da ist sie eine sehr gelassene, die sozusagen 50 Kilometer gelaufen ist von Munster hierher und jetzt hier ihr Territorium gegründet hat. Das sind tolle Sachen dann, die dabei entstehen.
Und hast du jetzt also einfach dann auch schon irgendwie eine Länge im Kopf, wo du sagst, oder lässt du dich da auch überraschen und sagst, es wird so lang, wie es wird?
Ja, ich habe so im Hinterkopf, habe ich so etwas, nicht länger als 1,5 Stunden. Das ist meine Grenze.
Aber es ist ja schon ordentlich. Aber, ne? Sag mal, wir wissen ja alle, das ist, sag ich mal, das mit Filmmaterial zu füllen, das ist schon echt eine Herausforderung.
Und,
ne?
Und ich denke, er wird so um die Stunde werden wahrscheinlich. 45 Minuten, eine Stunde. Es ist ja so, der Film wird ja nicht öffentlich gezeigt. Das muss ich vielleicht mal dazu sagen, sondern er läuft nur bei uns hier in unserer Wolfs-Infostation. Dafür habe ich ihn ja nicht gebaut. Das heißt, ich habe hier einen Raum gebaut für den Film, bevor der Film fertig ist. Und man muss zu uns kommen, den Film zu sehen.
Ja, das werden wir auch tun. Das kann ich jetzt schon mal ankündigen. Das ist ja wohl ein absolutes Argument, bei dir mal vorbeizuschauen. Weißt du denn schon ungefähr, wie viele Stunden Rohmaterial du Stand heute schon hast? Das klingt nach sehr, sehr viel.
Sehr viel, weil es ist ja so, dass ich nicht nur Filmansätze mache und Filme. Ich habe sehr viel Wildkameras, also Fotofallen im Einsatz. Und da habe ich ja wahnsinniges Material auch, das ich zum Teil noch gar nicht gesichtet habe. Und ich werde eine Mischung machen aus sozusagen gedrehtem, bei mir aufgenommenem Material und auch den Wildkameras. Und da hat es mich sehr ermutigt, dass in dem Film jetzt gerade in Deutschland anläuft, im Land der Wölfe, es auch so gemacht wurde. Und ich war mir früher sehr skeptisch, dachte, mit den Wildkameras und so und Qualität und hin und her, das kannst du nicht einsetzen. Aber der Film macht es auch und ich war begeistert, weil auch zu sehen war, wie begeistert das Publikum war, weil sie kommen den Tieren nie so nah wie mit den Wildkameras.
Na klar.
Das heißt, man kriegt einen viel näheren, direkteren Einblick und das hat mich dann sehr beruhigt, auch mehr damit zu arbeiten.
Es hat was ganz Authentisches, mit diesen Wildkameras zu arbeiten. Jetzt muss ich dir mal eine andere Frage stellen. Wir haben jetzt schon öfter gehört in diesem Podcast und auch drumherum, dass es einige von den Naturfilmern gibt, die unliebsame Begegnungen mit Jägern und Förstern haben. Wie läuft das dann bei dir im Revier, wenn man da regelmäßig immer wiederkehrend filmt und vielleicht der ein oder andere Jäger sich gestört fühlt? Hattest du schon solche Begegnungen?
Nein, denn ich mache es ja professionell. Das heißt, ich hole mir die Genehmigung. Ich filme nicht ohne Genehmigung. Und ich habe die Genehmigung der Unternaturschutzbehörde, dass ich einen Dokumentarfilm über die Wölfe hier mache. Habe eine Ausnahmegenehmigung, dass ich den Wölfen quasi nachstellen darf. Dann ist es ein Nachstellen, wenn ich am Platz ansitze. Das ist kein sozusagen zufälliges Film, sondern ne, ich gehe ja bewusst raus. Ich scoute vorher mit meinen Wildkameras. Was machen die Wölfe? Wo sind sie dieses Jahr? Das ist ja alles schon im Bereich des Nachstellens. Und das darf man nicht, das ist verboten. Das heißt, wenn man das machen will, braucht man eine Genehmigung der Unternaturschutzbehörde. Die habe ich. Und dann habe ich die Genehmigung des Forstamtes Göhrde. Das ist der, sind die Eigentümer. Es ist ja Landesforsten, wo ich mich bewege. Das ist für mich sehr einfach, weil ich nur einen Eigentümer habe, mit dem ich verhandeln muss. Und von denen habe ich eine Gestattung, dass ich sozusagen in einer bestimmten Zeit, von, ich glaube, 1. Februar bis 15. September, darf ich für meinen Film Ansätze durchführen, Scouten machen und sozusagen habe da keine Probleme. Das ist sozusagen auf der Ebene total abgesichert durch die Genehmigung. Und deswegen habe ich auch keine unliebsamen Begegnungen mit irgendwelchen Jägern. Aber es ist nicht von allen, die hier tätig sind, gern gesehen, dass ich das mache. Ich habe schon auch Behinderungen, bis hin zur Sabotage, Kameras werden geklaut, werden zerstört. Ich verliere am Jahr zwischen 20 und 30 Wildkameras.
Das ist schon eine Menge. Wege. Ne?
Ja. Ja, das ist schon richtig auch in Richtung Sabotage. Bisher konnte ich noch nichts sozusagen nachweisen oder beweisen, was da ist, aber da weiß man ja nicht, wer das wirklich ist, ne? Das können ja alle möglichen Leute sein, so. Und deswegen habe ich, wenn ich ansitze und draußen bin, die sind alle angemeldet, ich melde meine Ansitze an. Das heißt, der zuständige Revierförster weiß, dass ich an dem Tag draußen bin. Wenn das nicht geht, weil er was Jagdliches ist, dann sprechen wir uns ab, dann verschiebe ich das oder hin und her. Also das funktioniert sehr gut. Da muss ich sagen, arbeiten wir sehr gut zusammen.
Ja, also ich kenne das ja von den gewerblichen sozusagen Filmereien, dass man sich da eben anmelden muss. Aber das ist eben zum Teil ja wirklich schon sehr kompliziert und eben wirklich mit den Leuten dann immer in Kontakt zu treten, ne? Heute ansitzen und dann Rücksicht auf, also gegenseitig Rücksicht zu nehmen natürlich, weil die wollen natürlich auch jagen unter Umständen.
Ja, ich zahle ja auch dafür, ne? Also für meinen Gestattungsvertrag zahle ich pro Jahr.
Ach ja,
also
okay.
Umsonst. Ja. Ich wollte das einfach so machen und dann haben wir noch einen privaten Wald, der ist aber nicht so groß, da bin ich auch aktiv. Da habe ich noch nicht gefilmt, aber da hängen auch meine Fotofallen und so. Und da muss ich mal gucken, wie ich es denn da mache. Da muss ich mit dem örtlichen Jäger absprechen. Das habe ich noch nicht gemacht, weil ich es noch nicht brauchte. Also ich habe genug damit zu tun hier, meine Ansätze hinzukriegen und auch woanders mich da zu verdatteln. Und von daher kann ich das nicht sagen, dass ich da solche Erlebnisse habe. Ich habe mal mit Hundeleuten Erlebnisse und so. Das ist aber eine andere Geschichte.
Okay.
Ja.
Da kann man ahnen, worum es da geht. Bunden, ne? Genau, ja. Genau, dass die ja. einen dann stellen, wenn man da ansitzt und so. Ne? Ja. Das passiert bestimmt, das stelle ich mir so vor.
Unschön, ne? Solche Sachen.
Indiskutabel. Nee, jetzt müssen wir doch nochmal einen aktuellen Blick in deinen Wolfsrudel werfen. Es stellt sich ja jedes Jahr um diese Zeit die spannende Frage, gibt es Welpen oder nicht? Kenny, wie sieht es bei dir in diesem Jahr aus? Hast du schon irgendwelche Nachweise, die darauf hindeuten, dass da sich Nachwuchs angekündigt hat?
Ja, also die ersten Nachweise bekommt man ja immer, wenn die Feen rund werden. Mhm. So im April sieht man schon, ob die Fee rund ist. Und ich spreche von Feen. Wir haben 2 Feen, die rund geworden sind wieder mal. Wir haben die 3. Doppelreproduktion. Mhm. Auch wieder was Besonderes. Also das Rudel hier ist wirklich ein besonderes Rudel. Wir haben jetzt die 3. Doppelreproduktion. Die erste war ausgelöst damals über den Rüdenwechsel. Da kam neuer Rüde und hat sich dann mit einer Tochter mit verpaart, die geblieben ist, die nicht abgewandert ist. Dann hatten wir ein Jahr ganz normal und im letzten Jahr hatten wir Doppelreproduktion mit einer Tochter und der Mutter und diesem Jahr auch wieder. Und das erste Anzeichen war eben, dass sie rund werden. Und dann jetzt habe ich seit, ja, so, sag ich mal, 10., 12. Mai habe ich beide mit Gesäuge dokumentiert. Das heißt, der Laktationsnachweis ist erbracht. Und das heißt dann im Monitoring, beide Feen haben zumindest Welpen gehabt, die gesaugt haben, die gesäugt wurden. Und jetzt warte ich auf den Moment, wo die Welpen die Höhlen verlassen. Das wird auch in den nächsten 1-2 Wochen passieren und am ersten Rendezvous-Platz auftauchen. Und dann werden ja erst Welpen gezählt. Mhm. An die Höhlen gehen wir ja nicht ran. Also andererseits in Amerika. Unsere Kollegen in Amerika suchen ja die Höhlen, zerren die Welpen raus, die kriegen Ohrmarken, die werden gechippt, da wird Blut abgenommen. Die sind da ganz anders drauf als wir hier. Mhm. Wir lassen die Höhlen komplett in Ruhe, wir stören da gar nicht.
Ja, was vollkommen richtig ist, finde ich.
Was vollkommen richtig ist. Und die ziehen sowieso 2-3 Mal um, schon, weil sie das unsicher finden. Und deswegen warten wir immer darauf im Monitoring, dass der Rendezvous-Platz belegt wird. Und dann die Welpen da auch sind, dann kann man sie auch finden und dann werden sie einfach aus der Entfernung gezählt. Entweder über Wildkameras, bei mir auch oft über die Filmansätze, die ich dann mache. Mhm. Und dann weiß man, ob Welpen wirklich überlebt haben. Es kann während der Bauphase auch schon viel passieren. Ein ganzer Wurf kann da auch durch Krankheiten oder durch Nachbarwölfe oder andere Dinge ums Leben kommen. Die Lebenserwartung der Welpen im ersten Lebensjahr liegt bei 50% ungefähr. Mhm. Also nur 50% wären ein Jahr alt. Und von daher kann ich noch nicht sagen, wie viele Welpen wir haben, ob wir wirklich 2 Würfe haben, die überlebt haben. Aber von dem, wie rund sie waren und dass sie beide eine Milchleiste haben, also Säugen, ja, es sind Welpen da, aber die Anzahl weiß ich noch nicht.
Sind dann die Welpen vom letzten Jahr schon alle weg oder wird es jetzt demnächst erwartungsgemäß sehr voll dort bei dir in der Görde?
Nee, die überzähligen Welpen sind schon abgewandert im April ungefähr. Und es sind jetzt im Rudeln geblieben noch 3 Welpen aus dem letzten Jahr und seit 1. Mai sind sie Jährlinge. Okay. Die werden ja immer am 1. Mai befördert vom Welpenstadium ins Jährlingsstadium. Und wir haben 3 Jährlinge im Rudel, die jetzt die Welpen mitbetreuen und haben 3 Alttiere. Und das ist das Ungewöhnliche. Auch seit dem letzten Jahr haben wir 3 erwachsene Wölfe, 2 Feen und 1 Rüden. Was dahinter steckt, ist für mich noch nicht so ganz klar. Ich habe eine Vermutung. Es könnte damit zusammenhängen, dass die alte Fee jetzt 11 Jahre alt ist und langsam in eine Schwächephase kommt und eine ihrer Töchter gemerkt hat, oh, warum soll ich mich abwandern, in die fremde, böse Welt gehen, ich bleibe zu Hause. Und die Mutter duldet es. Das ist so mein Verdacht im Moment, dass wir einen Generationswechsel haben, der jetzt sozusagen so friedlich schleichend erfolgen wird. Ich kann es noch nicht belegen, weil die Genetik noch nicht da ist. Das heißt, es kann sogar sein, dass der Vater, also ihr Vater, nicht der Vater der neuen Welpen ist, sondern dass sie einen Rüden hat, der außerhalb, der umgekommen ist. Und ne, es gibt noch mehrere Möglichkeiten, warum eine Doppelreproduktion da ist. Man denkt gleich, oh, jetzt sind wir im Vater verpaart. Ja, ist eine Möglichkeit, aber es gibt auch andere Möglichkeiten noch. Und dann muss man auf die Genetik warten. Und da warte ich noch auf Ergebnisse jetzt aus dem letzten Sommer bis jetzt. Das habe ich noch gar nicht. Das dauert immer ein halbes bis dreiviertel Jahr.
Okay, da hast du meine Frage jetzt schon vorweggenommen. Ich wollte nämlich gerade nochmal fragen, ob das dann sozusagen der gleiche Rüde ist, eben, der sich dann mit einer Tochter verpaart hat. Oder
ja, so. Also er ist noch da, das ist sicher. Das heißt, der Alpenwolf als Rüde ist noch da. Es ist auch seine Tochter, das weiß ich aus ihrer Genetik, die als zweite Fee da ist. Ich nenne sie mit die Junge oder die zweite Fee. In meinem Film kriegen sie Namen, aber das erwähne ich jetzt hier nicht. Ansonsten haben sie wissenschaftliche Bezeichnungen. Mhm. Aber für einen Film brauchen die Wölfe auch Namen, sonst kann man mit denen nicht arbeiten. Ja, sie können ihre Geschichten nicht erzählen. Aber jedenfalls, das Spannende ist eben, dass wir zum 3. Mal eine Doppelreproduktion haben. Mhm. Und dass es ungewöhnlich ist, dass ein Vater gemeinsam mit seiner Tochter, wenn die alte Fee noch da ist, sich verpaart. Und das ist jetzt das Spannende. Also auch für Lupus ist es jetzt spannend herauszufinden, gibt es das wirklich? Das ist bisher, glaube ich, noch nicht belegt worden. Das ist auch noch mal eine spannende
Frage. Genau, also du weißt es nicht hier. Jetzt sozusagen, ne? Genau.
Ich vermute es nur. Weil wenn ich die Welpen sehe, er ist ein sehr dunkler Rüde. Auch die im letzten Jahr in der Doppelreproduktion, die waren alle ziemlich dunkel. Also ich würde mich wundern, wenn er nicht der Vater ist. Also dass das jetzt die große Ausnahme ist, ne? Dass er sich trotzdem mit seiner Tochter verpaart hat. Ja, dass es wirklich sowas gibt. Aber wir können es erst belegen, wenn die Genetik da ist.
Spannend, dann spannend. Das, was ja. da
ist. Und ja. spätestens dann werden wir dich wieder einladen, um diese Fragen beantwortet zu bekommen. Ich brenne jetzt total darauf. Das ist wirklich ein wunderschönes Ende für diesen Podcast, weil wir jetzt etwas haben, auf das wir uns freuen können, nämlich erstmal auf deinen Film. Den werden wir uns alle, wir werden einen Bus mieten, ne, Matthias?
Und
werden
genau.
Weißt du schon anreißen.
Weißt du schon, wann er fertig ist? Nee, du lässt dir Zeit, ne?
Naja, mein Plan ist ja, dass es im nächsten Jahr gibt es ja 25 Jahre.
Ach so, hast du gesagt, genau, hast du, ja, genau.
Und es gibt 25 Jahre Spielhotel Kennerslandlust. Das okay. wäre natürlich ein Moment. Ne?
Richtig, okay. Also auf jeden Fall, wir sind am Start. Und das Zweite, was wir dann natürlich auch wissen müssen, die Frage nach dem, wer ist der Vater? Das genau. ist eine allzu menschliche Frage, die wir auch im Bereich der Wölfe stellen wollen und können und werden. Du wirst uns ja bestimmt Bescheid geben, wenn es dann soweit ist.
Ja, ist war mir eine große Freude, mit euch zu debattieren. Auch. Und ja, ich freue mich auf ein nächstes Mal.
Wir uns auch, Kenny. Vielen tausend Dank. Das war wirklich großartig. Du hast uns tolle Einblicke gegeben.
Ja, auch ganz lieben Dank, Kenny. Lass es dir auch gut gehen. Bye, bye. Tschüss.
Der Wolfspodcast. Auf den Spuren unserer wilden Wölfe. Von und mit Sabine Sebald und Matthias Kais. Fragen und Anmerkungen gern per Mail an info@derwolfspodcast.de.